Vater, hilf du mir zu reden und hilf du uns zu hören. Amen. Ja, ich möchte gern weitermachen bei dem Thema, wo wir dran sind. Das Thema Liebe. Wir sind bei 4.0. Und zwar möchte ich gerne die nächsten Eigenschaften von Liebe anschauen. Nämlich, die Liebe sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet Böses nicht zu, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit oder an der Wahrheit über die Wahrheit. Liebe ist irgendwie unglaublich, ja. Was die alles macht, was die alles kann, was die alles beinhaltet. Und ich schicke es einfach nochmal vorweg, ich predige hier nicht über meine Liebe, sondern über Gottes Liebe. Gottes Liebe ist so, die sucht nicht ihren Vorteil, das ist der erste Punkt. Liebe sucht nicht das Ihre, sucht nicht den eigenen Vorteil. Und wer wäre da ein größeres Vorbild als Jesus? Ja, die Liebe, seine Liebe hat nicht seinen eigenen Vorteil gesucht, hat nicht das Seine gesucht, sondern hat alles hingegeben, hat alles losgelassen, hat alles zurückgelassen und ist zu uns gekommen, ist Mensch geworden, hat da gestanden, wo wir stehen, bis dahin, dass er das Urteil, was wir verdienen, getragen hat. Jesus ist derjenige, der nicht in seiner Liebe seinen eigenen Vorteil gesucht hat. Das ist doch echt begeisternd. Der Herr des Universums, ja, hat nicht nötig, darauf zu achten, dass er auf jeden Fall gut rauskommt oder auf jeden Fall nicht vom Thron fällt oder irgendwie sowas. Ja. Der Herr des Universums hat es tatsächlich, der bringt es fertig, in seiner Liebe sich total zu demütigen. Sich selbst. Ja. Und sich selbst hinzugeben. Das ist das, was Jesus gemacht hat. Und das ist eine größere Liebe, gibt es im ganzen Universum nicht, als das, was Jesus gemacht hat. Und an dem, was wir, wie er ist, wie er gekommen ist, wie er sich selber klein gemacht hat, wie er Mensch geworden ist, daran sehen wir die Liebe Gottes. Wie er am Schluss am Kreuz gestorben ist, das Urteil für uns getragen hat. Das ist der Ausdruck von dem, wie Gottes Liebe sich hingibt für uns. Und in Ewigkeit werden wir das wissen, wenn wir im Himmel sind, warum wir da sind. Nicht wegen uns, nicht weil wir es gerade so mit hechelnder Zunge geschafft haben, in den Himmel zu kommen und treu zu bleiben, sondern wir sind da, weil Jesus sich hingegeben hat für uns. Weil er uns gerettet hat in seiner Liebe. Und Liebe sucht nicht das Ihre, sucht nicht den eigenen Vorteil. Jetzt möchte ich von diesem großen Bild, was Jesus für uns ist, ein ganz, ganz simples, kleines Bild machen. Fast profanes Bild. Aber daran erkennen wir auch was. Und zwar, ich möchte einfach ein Fußballspiel gebrauchen. Wenn du eine Fußballmannschaft hast, dann gibt es da immer wieder so Individualisten. Aber wenn du Fußballspieler hast, die auf ihren eigenen Vorteil bedacht sind, die nur das Ihre suchen, oder die das Ihre suchen und nicht das Wohl der Mannschaft suchen, die kannst du nicht brauchen. Stimmt es? Früher war das noch eher so, aber heute ist es so, dass immer wieder, wenn du Interviews hörst mit Fußballspielern, die sagen, wir, das Team, das ist mir egal, was ich gemacht habe, selbst mein Tor, ich meine, vielleicht ist das nur alles angelernt, ja? Das Tor, was ich geschossen habe, ist nicht wichtig. Die Mannschaft hat gewonnen. Und das ist ein ganz kleines Bild, aber Die Fußballer von heute werden dazu erzogen, für ihr Team zu denken und für ihr Team zu spielen. Und den Erfolg, den eigenen Erfolg als den Erfolg vom Team zu sehen und umgekehrt. Also so dieser radikale Individualismus und die Selbstverwirklichung, die sonst so stark da ist in unserem Land, ja. An dem Punkt funktioniert es nicht. Das ist interessant. Und bei vielen Menschen ist es ja so, ihr kennt vielleicht den Witz von Uli Keuler, mir sind eigentlich nur vier Leute wichtig. Und die anderen drei habe ich vergessen. Mein eigener Vorteil, was springt für mich raus? Das ist so ein bisschen eigentlich unsere Kultur. Ja. Was kann ich rauskriegen? Was kann ich rausziehen? Und das kleine Bild Fußball und das große Bild Jesus. Jesus, der nicht seinen Vorteil sucht, der fürs Team denkt, der für das Team seine Welt spielt und alles hingibt. Ja. Und Paulus sagt dann eben, Philipper 2, Vers 4, so sollen wir auch sein, ein jeder sehe nicht auf das Deine, sondern ein jeder auf das, was dem anderen dient. Wir haben natürlich alle Bedürfnisse. Ja. Wir haben alle Dinge, um die wir uns am liebsten kümmern für uns, weil wir denken, sonst macht es ja keiner. Wenn ich mich nicht um mich kümmere, kümmert sich keiner um mich. Und Paulus sagt hier, wir sollen auf das schauen, was dem anderen einen Vorteil verschaffen könnte. Was dem anderen dient. Vielleicht kannst du mal einen Augenblick jetzt überlegen, jemanden dir vor Augen nehmen und dir überlegen, was könnte ich machen, was dem dient. Was gut für den wäre. Ein Freund, deine Eltern vielleicht, Kinder, irgendeiner fällt uns bestimmt ein, wo wir sagen, okay, wir könnten mal was suchen, was dem gut tut und was dem dient. Jesus sagt, geben ist seliger als nehmen. Das ist so derartig gegen unser Prinzip. Ja. Auf unseren eigenen Vorteil bedacht, heißt nehmen ist geben, ist seliger als geben. Also du musst auf jeden Fall die Hand ausstrecken und dann festhalten, was du kriegst. Das hat übrigens Rockefeller mal gesagt. Es ist ganz wichtig, dass man, wenn man die Hand ausstreckt, dass man dann fest zupackt und zurückgreift und das festhält, was man kriegt. So hat er jahrelang gelebt. Rockefeller, einer der reichsten Männer der Welt, ist dann total krank geworden und war am Sterben. Sein Arzt hat ihm gesagt, sie müssen ihr Leben ändern. Sie müssen anfangen zu geben von ihrem Reichtum. Das hat er dann getan. Und er ist gesund geworden, ist 95, 96 Jahre alt geworden, hat diese riesigen Stiftungen gegründet, Rockefeller Stiftungen, ist kein Christ, er war, glaube ich, irgendwie presbyterianischer Christ, also irgendwie sowas war er. Aber der hat an einem Punkt in seinem Leben sein Leben geändert vom Nehmen ins Geben. Und das hat sein Leben gerettet. Und Jesus sagt es so, geben ist seliger als nehmen. Habt ihr das schon mal erlebt? Was ist schöner, ein Geschenk kriegen oder ein Geschenk geben? Beides gut, gell? Ist schon beides gut. Aber ich finde tatsächlich, wenn du was schenkst und derjenige freut sich, das ist noch stärker, als wenn du was kriegst und du dich darüber freust. Wenn ich ein Geschenk geben kann und jemand freut sich, oh, das ist doch klasse. Ich habe jetzt eine Werbung gekriegt von blume.de. So kriegt ihr auch solche Werbemails? Nein, das ist eigentlich Spam. Und ich habe gedacht, ach, ich schicke mal meiner Mutter einen Blumenstrauß. Und das habe ich dann gemacht. Ja. Ich habe dann meiner Mutter per Internet einen Blumenstrauß geschickt und habe ihr nichts gesagt. Ja, und sie hat dann eher so gedacht, naja, was ist da passiert? Was ist da jetzt der Hintergrund? Oder Aber ich habe gemerkt, sie hat sich unwahrscheinlich gefreut, als ich dann gesagt habe, da gibt es überhaupt gar keinen Hintergrund. Ja. Dann hat sie sich unwahrscheinlich gefreut. Und das hat mich unheimlich gefreut. Ja. Also geben ist seliger als nehmen, sagt die Bibel, Apostelgeschichte 20, Vers 35. Das ist übrigens eins der Worte Jesu, was nicht in den Evangelien steht, sondern in der Apostelgeschichte. Nur in der Apostelgeschichte. Und Paulus sagt, dass das sein Lebensstil ist. 1. Korinther 10, Vers 3. Wie ich auch in allen Dingen allen zu gefallen strebe, dadurch, dass ich nicht meinen Vorteil suche, sondern den Vorteil der vielen, dass sie gerettet werden. 1. Korinther 10, Vers 3. Oder 33, ja, habe ich was falsch, ja. Wie ich auch in allen Dingen allen zu gefallen strebe. Also nicht, dass Paulus, ich glaube nicht, dass der Paulus ein Schleimer ist. Ja, das meint er damit nicht. Ja. Aber er möchte Menschen gefallen in dem Sinn, dass er ihren Vorteil sucht. Nämlich er sagt, dadurch, dass ich nicht meinen Vorteil suche, sondern den Vorteil der vielen, nämlich damit sie gerettet werden. Oder in 1. Korinther 9, Vers 19 sagt er, denn obwohl ich allen gegenüber frei bin, habe ich mich allen zum Sklaven gemacht, damit ich so viele wie möglich gewinne. Also das ist seine Haltung und das ist irgendwie diese Haltung von Jesus. Ja. Punkt 2, die Liebe lässt sich nicht erbittern. Man kann mal übersetzen, verliert nicht die Beherrschung, lässt sich nicht reizen, lässt sich nicht provozieren, ist nicht überempfindlich, ist nicht ärgerlich, nicht zornig. Ja, das macht die Liebe nicht. Wie gesagt, ich predige nicht über meine Liebe, sondern über die Liebe des Herrn. Ich muss sagen, dass er an der Stelle noch kämpft. Liebe geht nicht, wird nicht aggressiv, geht nicht in den Rückzug, kocht Probleme nicht hoch, übertreibt Missverständnisse nicht, unterstellt keine Dinge, verliert nicht die Objektivität und besteht nicht auf ihr Recht. Sie lässt sich nicht erbittern. Und ich glaube, das ist eine Falle, dass wir manchmal denken, wir haben jetzt eigentlich ein Recht, doch an dieser Stelle zornig zu sein. Geht es euch manchmal so? Es gibt schon so Stellen, wo ich denke, an dieser Stelle, das sind an allen anderen Stellen nicht, aber an dieser Stelle habe ich jetzt eigentlich schon das Recht, zornig zu sein. So wie Jona, der Gott gegenüber gesagt hat, mit Recht bin ich zornig, bis an mein Lebensende. Ja. Jakobus 1,19, ihr wisst doch, meine geliebten Brüder, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Denn der Zorn eines Mannes wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Einwand, aber Jesus war doch auch zornig. Im Tempel hat er doch die Peitsche genommen. Es gibt auch einen gerechten Zorn, den gibt es tatsächlich. Aber das ist ein übernatürlicher Zorn. Kein natürlicher. Ich lese euch mal was vor von Alexander Strauch, der sagt, das bedeutet nicht, dass man mit Menschen nie ärgerlich oder ungehalten wird. Die Bibel sagt nicht, dass die Liebe nie böse wird, sondern dass sie sich nicht leicht zum Zorn oder Ärger provozieren lässt. Es gibt einen gerechten, kontrollierten Zorn, der von der Liebe motiviert ist und sich gegen das Böse und gegen die Unwahrheit richtet, die Menschen sinnlos zerstört. Die Liebe lässt sich aber nicht aufgrund falscher Motive provozieren. Ja, da gibt es eine feine Linie, aber unser eigener Zorn wirkt nicht Gottes Sache. Wir denken es manchmal, das ist aber nicht so. Und da gibt es diese Geschichte, die habe ich das letzte Mal schon zitiert, wo die Jünger mit Jesus durch das Samarien kommen und ein Dorf nimmt sie nicht auf. Und sie sagen, Jesus, wenn du willst, dann beten wir wie Elia, dass jetzt Feuer vom Himmel kommt. Wie Elia, also biblisch. Lass ein biblisches Feuer vom Himmel kommen. Und wenn du die Geschichte liest über Elia, das ist schon heftig, was der da gemacht hat, wo er Feuer vom Himmel kommen ließ. Aber Jesus sagt zu den Jüngern, ihr wisst nicht, welches Geisteskinder ihr seid. Ja, da können wir mehreres daraus lernen. Die Sache ist die, Jesus sagt, Elia hat das ja wirklich gemacht. Er hat ja wirklich Feuer vom Himmel kommen lassen, auch auf Menschen, die sind gestorben dadurch. Aber Jesus sagt damit, er hat es nicht in diesem Geist getan, was ihr jetzt macht. Aus Rache. Aus, jetzt wollen wir mal richtig draufhauen. Jetzt muss ja mal aufgeräumt werden. Ja, nicht aus der Haltung hat Elia das gemacht, sondern er muss eine ganz andere Haltung gehabt haben da drin. Und das zeigt mir, man kann die Wahrheit haben, man kann das Richtige machen wollen, biblisch und trotzdem im falschen Geist. Nämlich aus Rache, aus Besserwisserei, aus Härte, aus jetzt muss hier mal aufgeräumt werden. Und Jesus sagt, nee, das wirkt nicht meine Gerechtigkeit sowas. Ja, also die Liebe lässt sich nicht erbittern. Aus dem handelt sie nicht. Ja. Im Gegenteil, Philipper 4, 5, eure Milde soll allen Menschen bekannt werden, haben wir auch schon zitiert. Der Herr ist nahe. Jakobus 3, 16, denn wo Eifersucht und Eigennutz ist, da ist Zerrüttung und jede schlechte Tat. Die Weisheit von oben aber ist als erstes rein, sodann friedvoll, milde, folgsam, voller Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch, ungeheuchelt. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden gesät, denen, die Frieden stiften. Das ist, was der Herr sagt über die Liebe. Lässt sich nicht erbittern. Die Liebe rechnet das Böse nicht zu. Der dritte Punkt. Sie trägt keinem was nach. Sie führt keine Liste. Die Liebe hat keine Rechnung offen. Die Liebe ist nicht unversöhnlich. Sie vergibt und sie sucht Versöhnung. Ihr wisst, wenn wir nicht vergeben, dann bleiben wir in einem schlimmen Gefängnis. Und das macht uns echt unbrauchbar für den Herrn. Ich möchte euch was vorlesen. Wieder von Alexander Strauch, aber er zitiert jetzt eben diese Geschichte über den Robert Chapman, den ich auch schon hier angeführt habe. Und ich möchte euch hier einfach eine Geschichte vorlesen über den Mann. Obwohl Robert Chapman ein liebevoller Mensch war, gab es Menschen, die ihn verachteten. Ein Lebensmittelhändler aus Barnstaple zum Beispiel regte sich so sehr über Chapmans Predigten im Freien auf, dass er ihn einmal sogar anspuckte. Einige Jahre lang beleidigte der Lebensmittelhändler Chapman und schnitt ihm immer wieder das Wort ab, während dieser unter freiem Himmel predigte. Chapman setzte seinen Dienst fort und als der Zeitpunkt gekommen war, wurde er diesem Mann zum Segen. Dieser Moment kam, als ein reicher Verwandter Chapmans zu Besuch kam. Der Besuch war mehr als nur eine gesellschaftliche Verpflichtung, denn der Verwandte wollte etwas über Chapmans Dienst, seine Gastfreundschaft erfahren und wie er sich um die Armen der Stadt kümmerte. Nachdem er sich informiert hatte, fragte der Verwandte, ob er irgendwelche Lebensmittel für den Dienst an den Armen kaufen könnte. Also der wollte den Dienst unterstützen, den der Chapman tat. Chapman freute sich sehr darüber, bestand jedoch darauf, dass er diese Lebensmittel in dem bestimmten Laden kaufen sollte, nämlich bei dem Mann, der ihn so lange und so vehement verleumdet hatte. Der Verwandte, der nichts über diese Vorfälle wusste zwischen dem Händler und Chapman, ging in den besagten Laden. Er kaufte und bezahlte eine große Menge an Lebensmitteln und sagte dem Händler dann, nachdem der gefragt hatte, er sollte alles an Robert Chapman liefern. Der verblüffte Lebensmittelhändler sagte dem Besucher, dass er im falschen Laden sein müsse. Aber der Besucher erwiderte, nein, Chapman habe ihn ausdrücklich in dieses Geschäft geschickt. Es dauerte nicht lange und der Händler ging zu Chapman. Dort brach er in Tränen aus, bat um Vergebung. Noch am gleichen Tag übergab er sein Leben Jesus. Interessante Geschichte, oder? Ja, ich denke, das kann uns ein Beispiel sein. Die Liebe rechnet das Böse nicht zu. Das ist echt eine Herausforderung. Ja. Trägt keinem was nach. Ich weiß nicht, ob ihr jemanden habt, der mir was nachtragt, ob ihr auch noch jemanden auf der Liste habt, wo Und er sagt, mit dem habe ich eigentlich eine Rechnung offen. Paulus sagt, Römer 12, Vers 17, vergeltet niemand Böses mit Bösen. Seid auf das bedacht, was ehrbar ist vor allen Menschen. Wenn möglich ist, wenn möglich so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen im Frieden. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn du nun deinen Feind hungern siehst, so speise ihn. Wenn ihn dürstet, so gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Was ist eigentlich das Evangelium, wenn wir es leben? Und ich denke, ein Zeichen oder ein erstes Zeichen unserer Vergebung kann sein, dass wir jemanden segnen, den wir sonst nicht segnen würden. Dass wir den, den wir vergeben haben, segnen. Das ist Punkt 3. Die Liebe freut sich nicht über die Ungerechtigkeit oder wenn Unrecht geschieht. Sie ist nicht schadenfroh. Schadenfreude ist so ein typisches Merkmal auch unserer Gesellschaft. Viele YouTube-Videos, wenn ihr die anschaut, beruhen auf Schadenfreude. Wirklich. Vieles, was im Fernsehen kommt, an Comedy, an irgendwelchen Dingen, ist im Wesentlichen Schadenfreude. Oder wie heißt das? Nicht, dass ihr jetzt denkt, dass ich sowas gucke, aber ich Dschungelcamp. Das ist im Wesentlichen niedrigste Instinkte werden da zelebriert. Und Schadenfreude ist ein Riesenthema. Menschen freuen sich am Unglück von anderen. Und in der Bibel ist es so, dass David, als Saul schließlich gefallen war, sich nicht daran gefreut hat, sondern tagelang um Saul getrauert hat. Das haben die Leute um ihn herum nicht verstanden, warum er jetzt trauert. Und ich denke, er hat keine Show gemacht. Er hat es jetzt nicht gemacht, um besonders gut dastehen. Er hat ernsthaft über Saul getrauert. Er hat ihm nichts nachgetragen. Er freute sich nicht am Unrecht. Ja. Sprüche 24, 17. Wenn dein Feind fällt, freue dich nicht. Wenn er stürzt, jauchze dein Herz nicht. Also nicht, dass Volker Beck mein Feind ist. Er ist nicht mein Feind, ich kenne ihn nicht, ja. Ich finde, dass er in vielen für ganz schlimme Dinge in unserem Land steht. Das ist meine persönliche Meinung. Aber wir können uns nicht freuen über seinen Fall. Und wie es ihm jetzt geht. Volker Beck?
Hat er das?
Nicht anbekannt. Volker Beck, der wichtige Vorsitzende der Grünen, der jetzt mit Drogen erwischt worden ist und alle seine Ämter niedergelegt hat. Einer, der große Lobbyarbeit für die Schwulen gemacht hat und sehr, sehr stark gebasht hat, immer auf Christen und auf Konservative, der sehr schnell dabei war, alle möglichen Verfahren anzuzetteln gegen Menschen und ganz böse gehetzt hat auch. Ja. Aber wir können uns trotzdem nicht freuen, dass dieser Mann jetzt mit Drogen erwischt worden ist. Und sagen, ja, unser Feind, juhu, ja. Lass uns das nicht machen. Also nochmal, er ist nicht mein Feind. Er steht für viele Dinge, die ich überhaupt nicht gutheißen kann. Aber das ist so ein Fall für mich persönlich, wo ich mein Herz überprüfen muss und sagen, okay, ich kann nicht darüber jauchzen, wenn so ein Mann fällt. Und Hiob sagt, ich hätte ja Gott droben verleugnet, wenn ich mich freute über den Untergang meines Hasses und aufjauchzte, als Unglück ihn traf. Sondern die Liebe freut sich beim Punkt 5 an der Wahrheit, mein letzter Punkt. Freut sich an der Wahrheit oder mit der Wahrheit oder wenn die Wahrheit siegt. Also die Liebe hat keine Angst vor der Wahrheit. Die hat nicht Angst davor, ehrlich zu sein. Und sie hat keine Angst vor dem Licht. Und zwar, ich denke zuerst mit sich selbst. Ja, da geht es nicht darum, dass ich vor allen Dingen jetzt die anderen ins Licht stellen möchte, sondern dass meine Liebe keine Angst hat, dass ich ins Licht komme. Ich glaube sogar, dass die Liebe gerne ins Licht tritt, nicht verbirgt und keine Angst davor hat, wenn Dinge offenbar werden, auch wenn offenbar wird, dass ich nicht perfekt bin und schwach bin. Das darf offenbar werden. Die Liebe ist schnell bereit, Buße zu tun und sie gibt Sünden zu. Das bedeutet nicht, dass die Liebe keine Fehler macht. Also die Liebe macht nicht keine Fehler, aber wenn sie welche macht, gibt sie sie zu. Sie freut sich an der Wahrheit. Sie verheimlicht nicht. Wichtig ist allerdings, es gibt noch eine andere Stelle, die das ausbalanciert. 1. Petrus 4, Vers 8, da steht, vor allen Dingen aber habt untereinander eine anhaltende Liebe, denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Also Liebe freut sich an der Wahrheit, aber die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Wie kann man das miteinander verstehen? Ich glaube, das bedeutet nicht, dass die Liebe Sünden unter den Teppich kehrt. Das bedeutet es nicht. Aber sie hat auch keine Freude daran, wenn Sünden unter dem Teppich hervor und dann richtig schön in der Öffentlichkeit verhandelt werden. Daran hat die Liebe auch kein Interesse. Und da ist eine feine Linie. Ich glaube, es müssen manche Sünden auch in der Gemeinde offen angesprochen werden. Ja? Aber man kann keine Freude daran haben, Sachen nach oben zu ziehen, so voyeuristisch und mal richtig anzugucken und richtig darum zu wühlen in irgendwelchen Sünden. Die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Das heißt, sie schützt Menschen. Sie will nicht, dass jemand bloßgestellt wird und fertig gemacht wird. Ja? Also lasst uns unsere eigenen Sünden und Schwächen gerne zugeben und lasst uns gucken, dass wir die Schwächen von anderen tragen. Wenn es grobe Sünden gibt, die alle betreffen und gefährlich sind, dann denke ich, braucht es in der Gemeinde auch einen offenen Umgang damit. Ja? Also solche Missbrauchgeschichten und sowas, was ihr auch mitgekriegt habt, ja, was im christlichen Zentrum der Fall war. Jetzt, es geht mir nicht ums christliche Zentrum, nur um das einfach zu sagen. Ja? Wenn solche Dinge da sind, dann braucht es einen feinen, offenen Umgang mit sowas. Und das, glaube ich, das sind wir Christen ganz hart herausgefordert. Ja? Aber auf der anderen Seite geht es darum, dass wir nicht die Linie überschreiten, dass Menschen fertig gemacht werden. Und dann rechtzeitig sagen, nee, halt, Moment, wir decken das zu. Wir decken das nicht auf, wir haben keine Freude daran. Wir decken es zu mit Barmherzigkeit. Nicht unter dem Teppich, aber mit Barmherzigkeit. Ja. Herausforderung, das zu wissen, was wann dran ist, brauchen wir einen Heiligen Geist dafür. Ja. Aber die Liebe freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sondern an der Wahrheit. Okay, ich fasse die 5 Punkte nochmal zusammen. Die Liebe sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Ja, das ist Gottes Liebe. So ist sie. Das ist was Gutes, oder?
Amen.
Ja, wir können uns jetzt selber irgendwie davon treffen lassen. Das Wort soll uns dienen, soll uns Gott zeigen. Und ich denke, wir sollen es zulassen, dass unser Herz sich ausrichtet auf seine Liebe und sagt, Herr, ich brauche das. Ich brauche das auch so zu sein. Hilf mir dazu. Ja. Ich brauche das für mich selber. Und ich denke, wir spüren, dass es eigentlich was Gutes ist. Das ist das Evangelium. Wenn wir so leben könnten, das wäre doch echt stark, ja. Ich wünsche mir das auch mehr für mich. Das ist irgendwie was unheimlich Gutes. Ja. Amen.